So, das war schon ein Teil der etwas aufgelockerten Vortragsweise, um die ich ja mal gebeten wurde. Ulrike sagte ja mal zu mir, wir sind ja unter uns. Und das habe ich mir dann jetzt zu Herzen genommen. Jetzt habe ich mir oben drauf geschrieben, wie immer, laut und deutlich. Ich werde zwischendurch hoffentlich dran denken, mal zu fragen, ob das jetzt so okay ist, damit ich nicht zu leise werde. Das wäre ja nicht gut für diejenigen, die nicht so gut hören können. Ja, ich möchte euch zunächst erstmal einen Überblick über das geben, was jetzt gleich passieren wird oder was ich vortragen werde. Eigentlich zur Beruhigung. Ich versuche 5 Minuten mich zu wiederholen, das zu wiederholen, was ich vor 4 oder 5 Wochen einmal vorgetragen habe, und dann 15 oder 20 Minuten dran zu hängen mit neuem Stoff. Ich habe das jetzt einfach mal nicht Predigt genannt, sondern Gedanken zum Evangelium. Und, das kann ich euch versprechen, wir kommen heute im Gegensatz zum letzten Mal sogar zu einem Ergebnis. Allerdings nur ein Zipfel, aber immerhin, das ist schon mal eine ganze Menge. In Vorbereitung des Stoffes, den ich vorbereitet habe, kam mir der Gedanke, dass wir den letzten Vortrag, der ist einfach mal so da Predigt, und auch die heutige Predigt unter eine Überschrift stellen können. Und diese Überschrift sind die Bibelstellen, die wir zu Anfang schon gehört haben, die Herbert uns vorgelesen hat. 1. Johannes Kapitel 1, und ich lese das mal auszugsweise vor, wo Johannes schreibt, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere und eure Freude vollkommen sei. Vers zu Ende. Darum geht's beim Evangelium. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass die Apostel nicht irgendwelche Personen waren. Es waren Personen, die von Christus autorisiert waren, das Evangelium zu predigen. Und kurioserweise hatten sie dieses Evangelium nicht erlernt oder zuvor Theologie studiert. Paulus selber war ja ein Apostel. Er war von Christus autorisiert und er spricht in Galater Kapitel 1, Vers 11, Folgendes, ich lese euch das mal vor. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Christi. Und war es wichtig, dass das er von Christus offenbart bekam, was er mitzuteilen hatte? Das war es. Denn er spricht in den Versen davor davon, dass sie sich zu keinem anderen Evangelium bekehren lassen sollten. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus, wie er sagt, umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkünden, entgegen dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Diese Verse würde man eher im Alten Testament vermuten, eine Verfluchung. Aber wir sind hier im Neuen Testament. Und die Frage, die wir uns stellen können, wie oft werden solche ernsten Worte gebraucht? Hier werden sie gebraucht in Verbindung mit dem Evangelium. Und es ist wichtig, was für uns daraus folgt. Wenn uns Christus nicht persönlich etwas offenbart hat, so bleibt uns nichts anderes übrig, als im Punkte des Evangeliums bei dem zu bleiben, was wir von den Aposteln haben. Meine Meinung. Da fragt man sich natürlich, was ist das Evangelium? Was macht es aus? Was macht es so original, so einzigartig? Was bewirkt den Segen oder den Fluch? Welche Komponenten dürfen nicht verändert werden? Gelten bei Gott? Was spricht uns frei vom Urteil des Todes? Einfach Jesus ist es nicht. An dem glauben auch die Moslems auf ihre Weise und Christus predigen auch die, gegen die Johannes anschreibt, weil sie einen anderen Christus predigen als die Apostel. Und doch ist es wiederum Christus, der eine zentrale Rolle bei dem Heilsvorhaben Gottes spielt. Wir sprachen dann über den Dornbusch. Mose bekam eine Aufforderung, zieh deine Schuhe aus. Daran erinnern sich Kinder als erstes, zieh deine Schuhe aus, deine Sandalen. Ich vermute, ich habe nicht nachgelesen, dass er das tatsächlich auch getan hat. Der Berg, an dem die Israeliten kamen, er war groß, aber er war furchterregend, weil Gottes Gegenwart zu beobachten war. Und sie bekamen eine Anweisung und sie hielten sich daran. Sie taten gut daran, das zu tun. Aber auch wir haben uns heute ja nichts anderem genähert. In Hebräer wird gesagt im Kapitel 12, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Milliarden von Engeln und einer Festversammlung. Und nun geht diese Aufzählung weiter. Und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn die nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Weisung gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel her redet. Also es wäre gut für uns als Christen heute und auch als Christen damals zu wissen, wie wir uns diesem Berg, wie wir uns Gott zu nähern haben. In Vers 25 wird ja gesagt, weist den nicht ab. Und in diesem Gedankenstrang, in dem wir uns gerade befinden, wird zum Schluss in Vers 29 gesagt, denn unser Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Eine Warnung wird ausgesprochen. Paulus spricht dies nicht zu Menschen, die Gott nicht kennen, sondern er spricht hier zu seinen Mitchristen. Wir kamen dann zum ersten Johannesbrief. Hier war offensichtlich die Situation schon ein wenig mehr in die verkehrte Richtung entglitten. Das Evangelium war im Kern bedroht. Deswegen schreibt Johannes. Und er war ein Apostel. Wir hören dann die Worte, die wir in der Einleitung gehört haben, die Herbert auch vorgelesen hat. Das, was wir von Anfang an gehört haben, schreibt Johannes, das verkündigen wir euch, damit eure Freude und unsere Freude vollkommen sei. Und in Vers 24 von Kapitel 2 wiederholt er das nochmal. Was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Wir endeten vor 6 Wochen oder vor 5 Wochen damit, festzustellen, dass es nicht reicht, sich durch einige Schichten Kirchengeschichte durchzuarbeiten. Wir müssen bis zurück auf die Apostel. Enden wir kurz davor, landen wir vielleicht genau bei denen, gegen die der Apostel Johannes gegen anschreibt. Wir müssen zu dem Evangelium, was Gott offenbart hat, was nicht erlernt werden kann, was nicht studiert werden kann, sondern was Gott offenbart hat und das wirkt. Was macht also das Evangelium so original und was ist der nicht zu verändernde wirksame Bestandteil? Eine wichtige und, wie ich finde, auch eine naheliegende Frage. Auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein wenig irritiert darüber, dass ich zu dieser Frage eigentlich gar kein direktes Material gefunden habe, mit Nennung des Themas oder dieser Frage. Natürlich stellt diese Frage oder dieses Thema eine große Rolle in allen Religionen, aber ohne Nennung dieses Themas, Evangelium. Stattdessen lenkt man ab und benennt das Thema um und nennt es dann zum Beispiel die Wahrheit oder die Kirche. Wer an solche Wahrheit oder Kirche glaubt, ist in der Wahrheit oder in der Kirche. Oder man ist in die Wahrheit gekommen oder in die Kirche. Und wie schön ist es, in der Wahrheit oder in der Kirche zu sein. Es wird behauptet, dass solche Wahrheiten oder die Kirche die Eigenschaft haben, sich immer weiter zu entwickeln, wie die Helligkeit, die stetig zunimmt, wenn der Tag anbricht, mit der merkwürdigen Folge, dass es oft Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauert, bis sich neue Wahrheiten oder die Kirche sich Bahn gebrochen haben. Da werden dann Verse bemüht, wie zum Beispiel Sprüche 4, Vers 18, wo gesagt wird, aber das gerechten Pfad ist wie das Licht des Glanz, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Nur mit einer solchen Behauptung ließen sich spätere Entwicklungen und neue Religionen und Ausrichtungen, die sich angeblich auf das Evangelium gründen, begründen und erklären. Ist das das Evangelium? Beim genauen Hinsehen stellt man fest, dass die aktuellen, helleren Wahrheiten oder die aktuelle Kirche die bisherigen Wahrheiten und die damalige Kirche in einem solchen Maße sabotieren, dass diese in der Vergangenheit unmöglich wahr gewesen sein können. Oder die heutigen Wahrheiten können nicht wahr sein oder die heutige Kirche. Man spricht deswegen oft nicht gerne von dem, was man in der Vergangenheit glaubte, predigte und für heilsnotwendig ansah. Man spricht aber gerne über das, was andere glauben oder noch immer glauben, da man sich ja selber weiterentwickelt hat und vorangeschritten ist auf einem heller werdenden Pfad. Wer eine solche Entwicklung mitmacht, dem ergeht es wie dem Menschen, der auf das Ende der Nacht wartet. Es ist kalt, es ist dunkel, es ist schon lange Nacht. Dem Menschen ist kalt. Er benötigt nun bald, also dringend, Hilfe. Wohin soll er gehen? Der Weg in der Dunkelheit ist für ihn so nicht zu finden. Aber was ist das? Ein schwacher Schein, es wird langsam heller. Ist die Richtung, in der die Sonne aufgeht, zu erkennen? Das ist tatsächlich der Fall. Es wird ohne Zweifel heller, sogar ein Weg ist nun zu erkennen und endlich kann die Reise losgehen. Befreiung ist in Sicht, ja mit Mut und Enthusiasmus macht sich unser Wanderer auf den Weg. Und dieser Begriff Enthusiasmus, der passt hier sehr gut hin. Er bezeichnet heute eine Schwärmerei oder Begeisterung oder eine gesteigerte Freude an bestimmten Themen oder Handlungen. Aber er bedeutet ursprünglich ein Besessensein von Gott. Enthusiastisch macht sich unser Wanderer auf den Weg. Die Knochen sind noch müde, aber nun wird es ja mit ihm besser werden. Auch stellt er fest, er ist nicht alleine. Viele andere sind mit ihm zusammen auf dem Weg in die gleiche Richtung. Man geht diesen Weg eine ganze Zeit lang. Man legt Strecke zurück. Man wächst mit den Weggefährten zusammen. Aber was ist das? Es wird nun plötzlich dunkler und dunkler. Und rechts vom ursprünglichen Weg wird es heller. Nicht die entgegengesetzte Richtung, aber doch ein gänzlich anderer Weg. Wird unser Wanderer rechtzeitig den Tag erreichen, beziehungsweise wird der Tag ihn erreichen? Wer leitet oder besser narrt ihn da mit immer neuen Wegen, Ideen und Wahrheiten? Ein Freund oder ein Feind? Und was ist mit all denen, die zuvor auf Wegen geleitet wurden, die heute nicht als der Weg in den Morgen, in die Freiheit, als der Weg zu Gott bezeichnet werden können? Wir sprechen ja nicht davon, dass mal ein Aspekt eine Änderung erfuhr, sondern es wird es öfter heller und heller, dann wird es wieder dunkler und dunkler. Dann wird es wieder heller und heller, dann wird es wieder dunkler und dunkler. So hat sich Gott nie offenbart. Es wurden die Dinge klarer, aber es wurden nicht Wahrheiten zu Unwahrheiten, sodass man schon bald nicht mehr darüber sprechen wollte. Offenbarte und offenbart sich heute so das Evangelium? Wohl nicht. Ich möchte nicht behaupten, dass dem Gott Zugewandten alle Antworten zufallen, dass er alles wüsste. Nein, das nicht. Aber was hier in der Erörterung des Evangeliums besprochen werden kann, ist ein Kochrezept, kein Fertiggericht. Die Bibel liefert uns hier ein Kochrezept. Und eine erste Regel beim Kochen haben wir schon gehört. Was ihr von Anfang an gehört habt, darin bleibt. Oder, den hatten wir noch nicht besprochen, diesen Bibelvers, im Auszug, 1. Korinther Kapitel 11, wo Paulus sagt, ich lobe euch, dass ihr bei den überlieferten Worten bleibt. Oder, Paulus nochmal, kein anderes Evangelium. Ich meine, wir kennen es doch. In jedem Märchen, in jeder Fabel zaubert der Hexer oder die Hexe genau nach Anweisung. 3 Tropfen hiervon, 5 Tropfen davon, 1 Zweig von dem und 1 Träne von jenem. Ein Märchen, aber wir verstehen alle den Gedanken, der dahinter steht. Wenn die Götter helfen sollen, dann muss der Mensch der Götter Anweisungen genau befolgen. Sonst wird das nichts. Da fehlt eine Zutat oder der Zauberspruch ist ein wenig entstellt, schon verliert er seine Kraft. Ganz logisch, das kann ja nichts werden. Und bei Gott, dem Allmächtigen, ist das anders? Wenn wir die gelesenen Texte vor Augen haben, und es sind längst noch nicht alle Texte, müssen wir sagen, wohl nicht. Es scheint Gott nicht nur etwas, sondern sehr, sehr viel an dem zu liegen, was wir glauben und auch selber als Evangelium predigen. Ich frage, was ist daran so schwer, es genau nach der Anweisung Gottes zu tun, zu versuchen, zu predigen? Und ich kann es euch sagen, es gibt mehrere Gründe. Die harmloseren Gründe zuerst und auch heute, denn das Thema hat, wenn wir es weiterführen möchten, ungeahnten Tiefgang. Es hat keine intellektuelle Note. Es kitzelt nicht die Ohren. Wer mit dieser Botschaft, mit dem Evangelium kommt, muss damit rechnen, dass er zum Gespött der Leute wird. Denken wir an Paulus. Ich kam in Furcht und Zittern zu euch. Was er da predigen musste, was ihm von Gott gesagt worden war, fühlte sich für ihn als intellektueller Mensch nicht gut an. Aber er tat, wie ihm aufgetragen. Paulus spricht in Römer 15, Vers 8, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ich würde mich nicht trauen, etwas zu predigen, was ich nicht vom Herrn Jesus erhalten hätte. Wir sind immer noch beim Thema Evangelium. Heute ist er ein großer Prediger, dem die Menschen an den Lippen hängen, der ihr Herz berührt, der ihnen Geborgenheit und Gemeinschaft mit Mitgläubigen vermittelt, der sprachlich geht schon los, der sprachlich und schauspielerisch überzeugt, der Aktuelles und zu Aktuellem eine Meinung hat, der eine Norm vermittelt, vielleicht sogar eine Norm entwickelt, der als Person gefällt. Der Gedanke aus Römer 15, Vers 8, nichts zu predigen, was nicht von Christus ist, Fehlanzeige. Ich möchte jetzt nicht über jede Predigt urteilen, aber ich möchte selber ja auch gefallen, wenn ich hier vorne stehe und mit euch rede. Aber wenn Eigenes vorne steht, müssen wir uns des Unterschiedes zu dem im Klaren sein, was das Predigen des Evangeliums, das aus der Bibel von Gott offenbart wurde, der Fall ist oder darstellt. Wir können uns ja mal die Frage stellen, wie hätten wir Paulus sein Predigen empfunden? Vielleicht so stur und so altbekannt. Wie hätten wir diese Predigt empfunden? Vielleicht wegen all dieser Bibelstellen, die wir schon so oft gehört haben, oder dieser Wahrheiten, die er schon so oft ausgesprochen hat. Diese Predigt, nachdem wir die erste gehört haben, was Neues? Eigentlich nicht. Überspitzt gesagt, Paulus zog aus mit der immer gleichen, langweiligen Predigt. Gleiche Herangehensweise, gleicher Inhalt, aber auch gleiche Wirkung. Spott und Abweisung auf der einen Seite, das Wirken Gottes auf der anderen Seite. Paulus, dieser kleine, hässliche Zwerg. Einige Kommentatoren sind der Meinung, er war vielleicht von geringer Statur und er war klein. Paulus, dieser kleine, hässliche Zwerg, vielleicht mit einem lecken Auge. Seine Erscheinung machte nicht viel her. Vielleicht war er sogar eine Zumutung. Hätte man ihm doch etwas schenken können, er hätte besser ausgesehen. Aber nein, er nimmt nichts an, er will doch lieber selber arbeiten. Aber wenn er seinen Mund aufmachte, wenn er Briefe schrieb, da war schon etwas. Da brachte er das ganze jüdische Gefüge und auch das heidnische Gefüge ins Wanken. Besiegen sollte er es aber nicht. Zaubern konnte dieser kleine Mann. Gott wirkte durch seine Predigt über Christus. Diesen Christus muss man entschärfen, diese Botschaft, dieses Evangelium überladen und verwässern. Wenn man den Menschen die Ohren kitzelt, soll das ihnen genügen. Anders kommt man dieser Kraft Gottes, diesem Evangelium, diesem Zauber Gottes nicht bei. Vielleicht sind deswegen so viele Predigten mit allem Möglichen, aktuellen, schönen und beschaulichen beschäftigt. Vielleicht findet man deswegen so gut wie kein Material zum eigentlichen Evangelium. Und hat Christus nicht genau das vorausgesagt? Deswegen erachte ich diese Frage und auch die Antwort auf die Frage, was ist das Evangelium, für so unglaublich wichtig. Jetzt haben wir schon so viel darüber gesprochen, dass das alles wichtig ist. Jetzt kommen wir zu diesem Zipfel an dem, was das Evangelium tatsächlich ist. Das ist die letzte Seite von vier Seiten. Das sind also nicht zwei Seiten, aber keine Sorge. Ja, dieser Zipfel. Ich hatte da zunächst hingeschrieben, Holger sei Dank, weil er mich auf diese Bibelstelle aufmerksam machte. Eine Annäherung finden wir in 1. Korinther Kapitel 15. Und dieses Kapitel beginnt wieder gewichtig. Es könnte gar nicht gewichtiger beginnen. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr selig werdet, wenn ihr festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden seid. Denn als erstes oder vor allem habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Das kann man gar nicht potenzieren hier. Das ist völlig klar. Das ist sehr wichtig, was er hier zu sagen hat. Es ist das, worum es Gott geht. Es ist die Wirkung. Vor allem oder als erstes schreibt er. Und dann das ganze Kapitel 15 nennt er einige Punkte. Es ist sozusagen eine Umrundung des Evangeliums. Vielleicht die wichtigsten Punkte an sich, vielleicht aber auch eine Nennung der damals strittigen Punkte oder Themen. Auf alle Fälle, alles, was wir dort in diesem Kapitel finden, ist auch für uns wichtig. Es geht dort um die Natur der Auferstehung, es geht um die Auferstehung Christi und derjenigen, die ihm angehören, sowie die Unterordnung Christi unter dem Vater. Ist das wichtig? Ist es eben doch. Denn in Vers 34, im gleichen Kapitel, wir sind nicht woanders, wir sind immer noch im gleichen Kapitel, in dem Gedankenevangelium, wirft Paulus seinen Hörern oder seinen Lesern vor, dass sie in Unkenntnis sind. Er sagt, werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zu eurer Beschämung. Wir dürfen also nicht in Unkenntnis über Gott sein. Das ist der Wille des Vaters, dass ihr an den Sohn glaubt. Den Sohn, den Jesus, den Paulus in der Umrundung des Evangeliums in 1. Korinther Kapitel 15 und auch woanders predigte, keinen anderen. Den Jesus, den die Apostel predigten, keinen anders. Mit diesem Jesus könnte man sich mal beschäftigen. Kann ja eigentlich nicht viel passieren, wenn wir uns an die Bibel halten. Kann nicht viel passieren? Kann eine ganze Menge passieren. Nehmen wir mal das Negative zuerst. Paulus wurde, nachdem er dieses tat, an einem Korb an der Stadtmauer heruntergelassen. Außerdem passierte es ihm, dass er viele Fans hatte, die ihm von Stadt zu Stadt nachreisten, aber ihm zum Glück meist verpassten. Das waren die Widerstände. Aber Paulus wurde auch der Verwalter der Geheimnisse Gottes, der sich wegen nichts zu schämen hat, der das Wort nicht verdreht. Hier wieder der Gedanke, das Evangelium bleibt unverändert. Er wurde ein Kind Gottes, ein Vater vieler derer, die gerettet werden sollten. Und er brachte das einmal so schön auf den Punkt in 1. Korinther Kapitel 4. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr nicht viele Väter, denn ich habe euch in Christus Jesus durch das Evangelium gezeugt. Nicht durch Caritas und schöne Worte und immer lieb sein. Durch das Evangelium. Da muss irgendetwas Großartiges passiert sein. Die Kirchengeschichte wäre anders verlaufen, hätte man am Evangelium festgehalten. Sie wäre stattdessen der Bericht der Gemeinde Christi geworden. Wie viele? Nein, alle Kirchenspaltungen, die stattgefunden haben, wären ausgeblieben, hätte man am Evangelium festgehalten. Alle Kriege, die vorgeblich christlich-religiös motiviert waren, hätten nicht stattgefunden. Und wenn dann, doch ohne Beteiligung der Kirche, hätte man am Evangelium stattgefunden. Wortstreitereien, Streitigkeiten unter Brüder hätten nicht stattgefunden, hätte man am Evangelium festgehalten. Es ist dunkel. Es ist immer noch Nacht und unser Wanderer sucht am Horizont nach einem Anzeichen von Licht. Nicht irgendein Licht. Er weiß, worauf er zu achten hat. Wenn er auch Licht erspäht, so lässt, und das kommt häufig vor, so lässt er sich davon nicht täuschen. Er sucht das Licht, das wirklich von Gott kommt. Er sucht den Weg, den Gott ihn weist. Und es ist gar nicht schwer. Er hat die Worte des Apostels Johannes vor Augen und im Ohr. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere und eure Freude vollkommen sei.